Moin. Ein Prediger ist auf dem Weg zum Strand. Dieser Prediger will ein Schiff nehmen. Er will an einen anderen Ort gelangen. Und am schnellsten geht das übers Wasser. Das ist einfach die beste, kürzeste, schnellste Verbindung. Am Strand sieht er eine Gruppe von Männern, die haben ein Schiff. Dieser Prediger steigt ins Schiff. Sie fahren zusammen los. Zunächst läuft alles ganz gut. Alles in Ordnung. Sogar so gut, dass der Prediger sich unten ins Boot hinlegen kann und schläft. Während dieser Prediger schläft, bricht ein Sturm auf. Dieser Sturm ist so stark und gewaltig, dass sogar die ganz erfahrenen alten Seebären auf diesem Schiff Angst bekommen. Kennt jemand von euch diese Geschichte? Ja, um welche handelt es sich hier? Paulus? Jona? Jesus? Sturmstillung? Jona? Jesus? Wer von den beiden? Jesus? Und was ist mit Jona? Nein? Der war nicht auf dem Boot? Da gab es keinen Sturm? Doch, der hat auch geschlafen. Als Vater habe ich das Vorrecht, an vielen Abenden meine Kinder ins Bett bringen zu können. Klappt nicht an jedem Abend. Manchmal sind Termine, die dazwischen kommen. Aber wenn es die Termine erlauben, dann bringe ich sie gern ins Bett, vor allem die beiden Kleinen. Und ein wichtiger Bestandteil dieser Abendroutine ist es, dass ich ihnen Geschichten vorlese. Das ist gut. Ermutige ich, wenn du Papa bist, lies deinen Kindern Geschichten vor, vor allem abends. Und am besten biblische Geschichten. Fang damit so früh an, wie es geht. Und ich mache das auch, ich lese gerne Kindergeschichten, Bibelgeschichten aus Kinderbibeln. Und einer dieser Bibeln ist die Kinderbibel mit den Bildern von Kees de Kort. Vielleicht kennt ihr die. Kennt fast jeder, die meisten. Ich wollte eigentlich eine Präsentation mit den Bildern mitbringen. Ich hatte sie extra einfotografiert, zurechtgeschnitten, eine Präsentation erstellt, weil das so schöne Bilder sind. Es hat leider nicht geklappt, die ist nicht da. Also müssen wir ohne das auskommen. Aber wenn ihr die zu Hause habt, könnt ihr gerne nachgucken. Wenn man diese Geschichten dann irgendwann 30, 40 Mal gelesen hat, so im Laufe eines Kinderlebens, dann muss das Gehirn sich nicht mehr so anstrengen, den eigentlichen Text zu lesen. Das läuft dann von alleine. Und dann hat man Zeit, ein bisschen nachzudenken. Sich dann so die Bilder anzugucken. Und beim Betrachten der Bilder über die Geschichte, wo Jesus den Sturm gestillt hat, ist mir aufgefallen, wie ähnlich diese Bilder sind zu der Geschichte von Jona. Die war erst ein paar Tage vorher. Ganz große Parallelen. Und ich hätte das so gerne dargestellt, weil ich beide Geschichten nebeneinander gestellt hätte. Fast identische Abfolge von Bildern. Und dann ist mir aufgefallen, dass selbst Jesus diese Verbindung zwischen sich und Jona knüpft. Ich möchte mal einen Abschnitt lesen aus Matthäus, und zwar Matthäus 12. Da stellt er sich in Verbindung mit Jona. 12, die Verse 38 bis 41. Einige Schriftgelehrte und Pharisäer traten an Jesus heran und sagten: Lehrer, vollbringe vor unseren Augen ein Wunder als Beweis dafür, dass Gott dich gesandt hat. Jesus entgegnete ihnen: Was seid ihr nur für eine böse und gottlose Generation? Ihr verlangt nach einem Beweis, doch den werdet ihr nicht bekommen. Ihr und eure Zeitgenossen werdet nur das Wunder sehen, das am Propheten Jona geschah. Jona war 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des großen Fisches. Ebenso wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte in den Tiefen der Erde sein. Die Einwohner von Ninive werden am Gerichtstag gegen die heutige Generation auftreten und sie verurteilen, denn nach Jonas Predigt kehrten sie um zu Gott, und hier steht jemand vor euch, der größer ist als Jona. Jesus selbst setzt sich in Verbindung mit dem Leben vom Propheten Jona. Und ich möchte mit uns heute über diese Parallelen nachdenken und über die Unterschiede zwischen Jesus und Jona. Und es ist sehr erstaunlich, wenn man darüber nachdenkt, dass es tatsächlich einige dieser Parallelen gibt. Wenn wir das Buch Jona angucken, auch natürlich eine sehr bekannte Geschichte, da sehen wir, Jona wird beauftragt. Er kriegt einen Auftrag, soll losmarschieren, und zwar soll er predigen. Und wie er damit umgeht, das lesen wir in seiner Geschichte. Eines Tages empfing Jona, Amittais Sohn, eine Botschaft vom Herrn. Gott sprach zu ihm, geh in die große und mächtige Stadt Ninive und kündige ihren Bewohnern mein Strafgericht an, denn ihre Bosheit schreit zum Himmel, ich kann sie nicht länger mit ansehen. Also Jona soll nach Ninive gehen. Gut, denkt man sich, Ninive, was bedeutet das großartig? Dazu muss man wissen, Ninive war damals eine der größten Städte überhaupt. Hatte über 100.000 Einwohner. Für damalige Verhältnisse eine gigantische Stadt. Man erzählt, man brauchte 3 Tagesreisen, um die ganze Stadt zu durchlaufen. Sie war das religiöse und politische Zentrum des Assyrischen Reiches. Die Assyrer haben immer wieder Krieg geführt mit ihren Nachbarn, darunter auch Israel. Und die Assyrer waren bekannt für ihre Grausamkeiten im Umgang mit ihren Feinden. Die wurden auch gerne mal dann auf einen Stock gesetzt, wenn es dazu diente, abschreckende Beispiele zu setzen. Oder andere schlimme Sachen wurden mit ihnen gemacht. Die Assyrer waren bekannt für ihre Grausamkeit. Und jetzt soll Jona zu dieser Hauptstadt des Assyrischen Reiches gehen und ihnen Strafe predigen. Ich habe mir überlegt, womit könnte man das vergleichen? Vielleicht, wenn Gott heute einen Kurden aus Nordsyrien zu Erdogan schicken würde, nach Ankara. Das ist ungefähr damit vergleichbar, um dann Erdogan zu predigen, kehre um von deinem Weg. Und den Türken zu sagen, ihr sollt damit aufhören, was ihr hier macht. Da würden wir sagen, das ist keine gute Idee. Würde ich nicht empfehlen. Aber das ist eben das, was Gott Jona mitschickt. Auch Jesus hat einen Auftrag gehabt. Dieser Auftrag ist ihm mitgegeben von Anfang an. In Johannes 1, kleiner Einschub, am Mittwoch haben wir uns den sehr genau angeschaut, diesen Teil von Johannes 1 in unserer Bibelstunde, herzliche Einladung dazu, am 11. Dezember ist der nächste Teil. In Johannes 1 lesen wir davon, dass Jesus in die Welt gekommen ist, um uns das Licht und die Liebe Gottes zu bringen. Das ist sein Auftrag gewesen. Und auch Jesus kam in ein Umfeld, das ihm gegenüber nicht freundlich eingestellt war. Wir lesen in Johannes 1, er war in der Welt, also Jesus, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Also Jesus und Jona wurden geschickt zu Menschen, um ihnen etwas zu vermitteln. Und diese Menschen waren, sagen wir mal so, nicht grundsätzlich positiv eingestellt gegenüber diesen Botschaftern. Das ist eine Parallele. Jetzt gehen wir weiter. Jona, wie reagiert Jona? Er springt auf und läuft los. Denkt man sich, Huda, ein guter Gottesmann. Das Problem ist, er soll dahin laufen und er läuft dahin. Jona hat gar keine Absicht, sein Leben zu riskieren für ein Volk, das mit seinen eigenen Krieg führt. Er hat keine Lust, sein Leben zu riskieren, irgendwie auf den Pfahl gesetzt zu werden oder gehäutet zu werden für seine Nachricht, die er diesem Volk weitergibt. Jona flieht. Er geht zum Strand. Er sieht ein Schiff. Und dieses Schiff fährt nach Tarsis. Keiner weiß genau, wo das ist, man vermutet, aber es ist ein Ort in Südspanien, der von Phöniziern gegründet wurde. Für die damalige Welt quasi das weit entfernteste. Der ist dahin gegangen, wo Fuchs und Hase sich gute Nacht sagen. Das ist ungefähr das, was hiermit ausgedrückt wird. Ganz, ganz weit weg, am A der Welt. Da wollte er hin und sich verstecken. Wie sehen wir bei Jesus, was passiert? Jesus folgt seinem Auftrag. Er hat seinen Dienst aufgenommen. Er hat angefangen, zu predigen, dass Gottes Reich nahe gekommen ist. Er hat Nachfolger um sich gesammelt. Und Jesus ist jetzt unterwegs. Und ich orientiere mich hier an der Geschichte in Markus. Jesus ist unterwegs, um weiter zu predigen und auch auf dem Weg, um Menschen zu helfen. Und er will auf die andere Seite, auch raus aus dem Gebiet, aus dem er ist, auf die andere Seite vom See Genezareth. dort, wo Menschen sind, die auch die gute Nachricht hören sollen. Und beide finden sich auf dem Wasser wieder. Jona ist auf dem Wasser, Jesus ist auf dem Wasser. Jona ist auf dem Wasser, weil er vor seinem Auftrag flieht. Jesus ist auf dem Wasser, weil er seinem Auftrag nachkommt. Und jetzt kommen beide in einen Sturm. Jona kommt in einen Sturm, Jesus kommt in einen Sturm. Beide sind auf ihrem Boot und beide schlafen. Barbara, Jona war unter Deck in den hintersten Raum gegangen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Und von Jesus lesen wir das auch. Er hat sich hinten gelegt, auf einem Kissen, wahrscheinlich auf einem Sandsack, den Kopf hingelegt und geschlafen. Das Boot von Jona war wahrscheinlich etwas größer, weil es über große Meere gesegelt ist. Das Boot von Jesus war etwas kleiner. Es gibt sogar Bilder von solchen Booten. Eins ist in Frankfurt ausgestellt auch. Und es wurde vor einigen Jahren, Jahrzehnten, eins im Schlick gefunden im See Genezareth, sodass man eine Vorstellung davon hat, auf was für einem Boot er unterwegs war. Beide schlafen seelenruhig im Schiff. Und um sie herum ist Weltuntergang. Und ihr müsst mal drüber nachdenken. Was muss das für ein Wellengang gewesen sein, dass selbst erfahrenen Seebären plötzlich die Muffe geht? Die Jünger von Jesus waren erfahrene Fischer, die kannten sich auf dem See Genezareth aus. Aber der See Genezareth ist bekannt dafür, da ist eine Windschneise durch die Berge drumherum, dass plötzlich ein Sturm aufbrechen kann. Ein gewaltiger Sturm. Und der versetzt sie in Panik, genauso auch wie die anderen Seeleute bei Jona. Die Seeleute haben Angst, sowohl die Jünger als auch die anderen Seeleute. Und sie können jetzt jede Hilfe gebrauchen, die sie bekommen können. Darum wecken sie ihren schlafenden Passagier. Beide wecken die schlafenden Passagiere. Zu Jona kommen sie und sagen, Jona, bete zu deinem Gott, damit er uns hilft. Aber Jona reagiert da gar nicht drauf. Später reden sie nochmal auf ihn ein und sagen, weißt du, woher das kommt? Sie würfeln sogar aus, wer könnte es sein? Und das Los fällt auf Jona. Und sie wissen, Jona, irgendwas ist mit dir los. Unser Unglück ist mit dir verknüpft. Und Jona sagt, ja, ich bin vor Gott weggelaufen, ich bin verantwortlich, werft mich über Bord, weil der Zorn Gottes sich an mich, auf mich richtet, damit ihr in Frieden weiterfahren könnt. Jona opfert sich für diese fremden Seemenschen. Bei Jesus eine ganz andere Reaktion. Die Jünger kommen zu Jesus und rufen, und in einem Evangelium steht das, Herr, rette uns. Herr, rette uns. Sie rufen zu Jesus und sie wissen, er muss uns helfen. Und Jesus sagt dann zu den Jüngern, was ist hier los? Habt ihr kein Vertrauen zu mir? Wisst ihr immer noch nicht, mit wem ihr es hier zu tun habt? Auch Jesus betet nicht. Jona hat nicht gebetet, er wusste, sein Gebet wäre wirkungslos. Und Jesus betet auch nicht. Aber wieso betet Jesus nicht? Weil Jesus gar nicht beten muss. Denn er selbst hat die Macht, um diesen Sturm zu beruhigen. Er weiß, dass er derjenige ist, der die Macht über die Schöpfung hat. Es ist die Stimme von Jesus, die vor Urzeiten Wellen, Wind und Wasser erschaffen hat. Seine Stimme hat das Land aus dem Wasser gezogen. Seine Stimme hat das Wasser unterm Himmel gesammelt. Seine Stimme hat den Wind aufgerufen zu pusten. Seine Stimme war es, die das Universum erschaffen hat, so wie es dort ihnen ganz begegnet, auf diesem See Genezareth. Diese Schöpfung kennt die Stimme ihres Herrn. Und er redet, Wind, schweig still. Und der Wind und die Wellen erkennen die Stimme ihres Schöpfers. Und spiegelglatt steht es dann in dieser Kinderbibel, liegt der See. Es ist zur Ruhe gekommen. Die Gefahr ist gebannt. Jesus hat die Macht, für Ordnung zu sorgen in dieser Situation, dort, wo Jona hilflos ist. Bei Jona sind die Seeleute erschreckt über Jona, weil sie wissen, dieser Mann hat einen wichtigen Gott verärgert. Die kannten Jahwe. Die wussten, mit was für einem Gott Jona sich da angelegt hat. Sie glaubten nicht, dass er der Einzige ist vielleicht, aber sie kannten sehr wohl die Geschichten über diesen Gott. Und sie hatten Angst. Angst, weil Jona diesen Gott verärgert hat. Was hast du gemacht, Jona? Bei Jesus erschrecken die Jünger auch. Sie erschrecken das, weil sie sehen, dass Jesus mehr ist als ein Mensch. Vielleicht erinnern Sie sich an einen Psalm, Psalm 89. Da steht in den Versen 9 bis 11. Herr, du allmächtiger Gott, niemand ist so stark wie du. Was du auch tust, auf dich ist Verlass. Du hast Gewalt über die tosenden Meere. Und wenn sich die Wellen auftürmen, bändigst du sie. Du hast das Meeresungeheuer besiegt und zermalmt. Machtvoll hast du deine Feinde in alle Winde zerstreut. Jahwe hat Macht über Schöpfung. Jahwe kann das Meer bändigen. Er ist der Einzige, der diese Macht hat. Und die Jünger verstehen, dieser Jesus, das ist kein normaler Mensch. Und vielleicht hat es bei ihnen Klick gemacht, dass sie verstanden haben, dieser Schöpfergott, unser Gott unserer Väter, Jahwe selbst, der Unaussprechliche, ist mit uns hier in diesem Boot. Er ist mit uns an unserer Seite in diesem Sturm, in diesem Boot und wir haben seine Macht jetzt gesehen. Gott selbst ist hier. Bei Jona geht die Geschichte weiter. Jona wird ins Wasser geworfen und er wird von einem Fisch verschluckt. Es war bestimmt kein Goldfisch, war ein großer Fisch. Wir wissen es nicht genau, was es für ein Fisch war. Ob es ein Wal war, wahrscheinlich, vielleicht. Es steht einfach nur die Rede davon, ein großer Fisch. Und er hat es überlebt. Er hat es überlebt. Und scheinbar, ich weiß, ich bin immer noch auf der Suche nach Ereignissen, aber es kann sein, dass ein Mensch in einem Wal überlebt. Ist möglich. Und er wird dann nach 3 Tagen und 3 Nächten in der Dunkelheit, wo er im Bauch des Fisches zu Gott betet, wird er ausgespuckt. Und genau damit setzt sich Jesus in Verbindung auch in dieser Stelle, die ich gelesen habe am Anfang. Das ist das Zeichen von Jona. Jona geht in die Dunkelheit und er steht auf aus der Dunkelheit. Jesus geht in die Dunkelheit. Und er steht auf aus der Dunkelheit. Jona geht in den Bauch des Fisches, in die Dunkelheit, nicht freiwillig. Er opfert sich dann, aber es ist eine Kette von Ereignissen, die ihn dazu bringt, dass er diesen Weg gehen muss. Jesus geht in die Dunkelheit freiwillig, weil er sich opfern möchte von Anfang an. Dazu hat ihn sein Leben bestimmt. Nachdem er auferstanden ist, der Jona, führt er seinen Auftrag aus, mit Unwillen. Er sagt, okay, wenn ich schon dahin gehen muss, dann predige ich richtig Gericht, damit die alle hier untergehen. Ich will sehen, wie die Stadt brennt. Er predigt, Gottes Gericht kommt über euch. Tut Buße oder in 40 Tagen seid ihr alle tot. Jona tut das widerwillig. Er will ja gar nicht, dass die gerettet werden. Das wird ja am später deutlich. Er ist sauer, dass Gott sie rettet. Aber Jona ist erfolgreich. Jonas Botschaft kommt an. Sie hat eine Wirkung, auch wenn er die gar nicht gewollt hat. Es verändert aber das Assyrische Reich nicht dauerhaft. Also die Bekehrung dort ist sehr punktuell. Später werden die Assyrer Israel erobern, das Volk in Gefangenschaft nehmen. Wir merken, da hat sich nicht dauerhaft was verändert. Es war nur eine sehr kurze Sache, dass da was passiert ist. Jesus, nach seiner Auferstehung, führt seinen Auftrag weiter fort, freiwillig. Er sagt seinen Jüngern alles, was er weiß. Er unterrichtet sie weiterhin. Er ist unterwegs mit seinen Jüngern, selbst nach der Auferstehung, für einige Tage und sendet sie aus. Er ist wegen seiner Treue erfolgreich. indem er den Auftrag nicht nur selbst ausführt, sondern andere dazu befähigt, diesen Auftrag weiterzuführen. Und was passiert? Auch Jesus ist im Herzen eines großen Reiches. Seine Jünger sind unterwegs im Herzen eines großen Reiches. Was passiert mit diesem Reich? Das römische Reich wird dauerhaft verändert. Sie haben versucht, die Christen auszurotten, weil sie ihnen zur Gefahr wurden. Sie haben es nicht geschafft. Und am Ende hat das Christentum das römische Reich verändert und überlebt. Ganz anders als bei Jona. Durch seine Treue, durch sein Gehorsam hat Jesus einen bleibenden Eindruck in dieser Welt hinterlassen, weil er seiner Berufung treu geblieben ist, bis hin zu dieser schwersten Stunde am Kreuz. Also wir sehen Parallelen und wir sehen entscheidende Unterschiede zwischen dem Leben von Jona und Jesus. Beide sind beauftragt. Beide haben eine Botschaft, die sie weitergeben sollen. Der eine flieht und ist ungehorsam und muss widerwillig predigen und hat trotzdem Erfolg, zumindest punktuell. Der andere führt seinen Auftrag mit Freude, mit Treue und Gehorsam aus und verändert die Welt für immer. Beide sind in einem Sturm gefangen. Der eine ist machtlos, weil sein Ungehorsam diesen Sturm bewirkt hat. Der andere kann den Sturm stillen, weil er selbst der Schöpfer des Universums ist. Beide sind in der Dunkelheit. Und beide stehen auf aus dieser Dunkelheit. Und der eine zu einem ganz neuen Leben, nämlich Jesus, der uns in dieses Neue mit hineinnehmen will. Ich habe drei Sachen, die ich noch mitgeben möchte. Das Erste, was wir hier lernen können, ist, sei bereit, dahin zu gehen, wohin Jesus dich schickt. Und lauf nicht vor Gott weg. Sei bereit, dahin zu gehen, wo Gott dich hinschickt. Und laufe nicht vor ihm weg. Jeder von uns hat eine Berufung. Ob es die Familie ist, dass du ein Ehemann sein sollst, ein Vater, ob es die Aufgabe ist, ein guter Sohn, eine gute Tochter zu sein, ob es dein Auftrag ist, ein Arbeitgeber zu sein oder ein Arbeitnehmer, ob es der Auftrag ist, einen Dienst in der Gemeinde aufzunehmen, wahrzunehmen und diesen gut umzusetzen, was auch immer dein Auftrag ist, ob es einfach nur der Auftrag ist, mit deiner Krankheit, mit deinem Leid gut umzugehen und dafür ein Vorbild zu sein für andere. Du bist berufen. Sei bereit, dorthin zu gehen, wo Gott dich hinschickt und lauf nicht vor ihm weg. Sei bereit, dein Leben für andere Menschen einzusetzen. Und das ist das Positive an Jona. Das ist auf jeden Fall positiv an ihm. Er war bereit, sein Leben zu opfern, so wie Jesus das noch viel mehr war. Er hat gesagt, opfert mich, damit ihr lebt. Da finden wir etwas von diesem Geist von Jesus auch bei Jona wieder. Und das ist ein Vorbild für uns, dass wir bereit sein sollen, unser Leben für andere Menschen einzusetzen. Nicht unser Leben als das Höchste zu achten, sondern durch Gott zu sehen, wo wir auch andere höher achten sollen als uns selbst. Das bedeutet nicht komplett, sich selbst zu verleugnen, alles aufzugeben, was wir sind. Aber es bedeutet, mit Gott einen Weg zu finden, an welchen Punkten ist es nötig, dass wir uns selbst zurücknehmen und bereit sind, für andere da zu sein. Und das Dritte ist, sei bereit zu erleben, wie Gott deine Treue nimmt und sie zum Segen werden lässt. Das kann sein, dass es mürrisch passiert wie bei Jona. Und diese Geschichte von Jona, gerade als Pastor, beruhigt mich das. Denn selbst wenn ich mal hier vorne schlechte Laune habe, kann Gott trotzdem wirken. Meine Botschaft muss nicht perfekt sein. Meine Haltung muss nicht perfekt sein. Gott kann trotzdem etwas Gutes daraus entstehen lassen. Es ist sein Wirken, auf das es ankommt. Das heißt nicht, dass ich extra mürrisch sein soll, kannst ja mal ausprobieren, wie Jona, damit Gott auf jeden Fall eine größere Ehre bekommt. Das wäre der falsche Weg. Natürlich soll ich versuchen, das mit Ernsthaftigkeit alles zu machen, was ich tue. Aber ich muss nicht denken, dass es an mir liegt, dass es gelingt. Sondern es liegt an Gott. Wir müssen nicht perfekt sein, aber wir sollten treu sein. Und dann dürfen wir erleben, wie Gott unsere Treue nimmt und sie zum Segen werden lässt. Jona und Jesus, zwei Menschen mit vielen Parallelen, aber auch entscheidenden Unterschieden. Und lasst uns da auch eben dem Weg von Jesus folgen, dass wir treu und gehorsam mit Gott unterwegs sind. Lass mich beten. Jesus, danke, dass wir durch alles in der Bibel lernen dürfen. Wir dürfen von deinem Vorbild lernen, Jesus, dass du mit deinem Auftrag gehorsam unterwegs gewesen bist. Und wir dürfen sehen, was das bewirkt hat bis heute. Bis nach August Feen schlagen diese Wellen deiner Treue. Dafür danke ich dir. Aber du gibst uns auch einen wie Jona, den wir im Kindergottesdienst so oft erleben, immer wieder auch sehen, diese Geschichte so vor Augen ist, wie er mürrisch, widerspenstig zu einem Träger des Segens wird. Und auch von seinem Leben können wir lernen. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns immer mehr aufschließt, was unser eigener Weg sein soll und wohin er gehen soll und wie wir unser Leben mit dir leben sollen. Amen.